in dem jetzt anstehenden letzten Block war unser Gedanke, dass wir sozusagen nochmal versuchen, ein bisschen zusammenzuführen, was jetzt sozusagen unter dem Oberbegriff Medialität des Strategiespiels zu sagen wäre. Also einerseits aus der Perspektive, was wir jetzt sozusagen schon andiskutiert haben, nochmal der Versuch ist, irgendwie zu bündeln, vielleicht auch noch ein Stück weit nochmal Überlegungen einzuspielen, die wir aus dem Projekt raus uns gemacht haben. Wir würden das jetzt versuchen, sozusagen in drei verteilten Rollen, drei Aspekte nochmal ein bisschen näher zu beleuchten, in der Hoffnung, dass wir dann sozusagen in der Schlussdiskussion da vielleicht auch nochmal sehen können, ob unsere Dreiteilung in irgendeiner Form sinnvoll ist, ob sie komplett überflüssig ist, wie falsch wir liegen und was es dazu noch irgendwie einzuspielen gäbe. Das wäre jetzt so unser Gedanke. In der Dramaturgie fängt jetzt, glaube ich, Stefan an, ne?
Nee, ich fange an.
Du bist ja Stefan. Okay, sorry. Dann?
Genau, also ich versuche, sagen, die Frage zu formulieren oder die Frage zu bedrücken, begucken, anzubohren nach der Medialität des Spiels auf der Basis des Computers im Hinblick darauf, wie sich das Strategiespiel vielleicht eben gerade in Bezug auf den Computer als ein technisch-digitales Gerät, ich habe ja von dem Apparat ja gesprochen, wie sich das darauf verwirklicht. Also wo besteht tatsächlich der Zusammenhang zwischen dem Strategiespiel und dem Computer als Maschine oder Medium, aber sozusagen eher als Maschine auf dieser Ebene der tatsächlichen rechnenden Funktionalität, also auf diesem Zusammenspiel jetzt von Hardware und Software. Ich finde das sehr, sehr schwierig, diese Frage überhaupt zu stellen, weil mir nicht klar ist, wo überhaupt dieser Zusammenhang hergestellt werden könnte zwischen sowas wie einem Strategiespiel und dieser ganz simplen Funktion des Rechners, dass er eben rechnet, dass er seine Probleme nur algorithmisch bearbeitet und von diesem algorithmischen Arbeiten, du hast das gestern gesagt, sagen, Algorithmen sind Aufteilung von Arbeitsteilen,
von
Rechnung, genau. Wo soll da das Strategische dazukommen? Das scheint mir eigentlich erst viel später dazukommen zu können, wenn man schon den Computer zugerichtet hat, dazu ein ganz bestimmtes Medium zu sein. Oder eben alles andere auch dabei ist. So eine Netzwerkfunktionalität, die Bildschirme, die Klangausgaben, die Möglichkeit, dann eben Räume darzustellen, Karten darzustellen. Du hast ja gestern darauf hingewiesen, wie wichtig Karte und Territorium ist für die strategische Operationalität dann auch, gerade wenn es eben darum geht, in Strategiespielen sowas wie ein Territorium zu sichern und so. Wie kann man das irgendwie überhaupt verbinden mit dieser ganz simplen Funktionalität des Rechnens? Das ist zum Beispiel ja eine Bildlichkeit, du hast ja von der Bildlichkeit angesetzt. Von wie kommt man von sowas wie Bildlichkeit runter zu dieser rechnenden Hardware oder dann eben, wenn die Software dabei ist, beliebige Kalkulationen auszuführen. Diesen Schritt, der scheint mir eigentlich unmöglich zu sein. Wenn man dass die Medialität des Computers auf dieser Ebene seiner sozusagen dieser Hardware-fetischistischen Perspektive zu nehmen, kommt man, glaube ich, eigentlich nicht zu dem Strategiespiel. Ich habe das trotzdem dann versucht, ob es nicht irgendwie trotzdem so Szenen gibt, wo man diese Verbindung vielleicht doch herstellen kann, und bin da wieder hingekommen zu was, womit ich mich schon mal länger beschäftigt habe, nämlich das Schachspiel. Die Idee ist dabei, dass das Schachspiel so ein kulturelles Artefakt ist, was über Jahrhunderte in unserem Kulturkreis eine kulturelle Form ist, in der strategisches Denken irgendwie sozusagen manifest wird, reproduzierbar wird auch in dieser Form des Spielens. Und es gibt scheinbar ja eine relativ Strukturähnlichkeit zwischen dem, was das Schachspiel ist, und dem, wie Algorithmen funktionieren und wie Rechner funktionieren oder auch mit dem, was Turing eben mit seiner Universalmaschine gemacht hat. Das hat zum einen damit zu tun, dass es diese distinkten Felder gibt. Schach hat eigentlich gar keinen Raum in dem Sinn, sondern der hat nur Positionen in diesem Nebeneinander. Die sind sozusagen distinkt festgelegt. Die kann man auch durchnummerieren. Die müssen gar nicht schwarz oder weiß sein. Das Wichtige sind 64 Positionen und jede Position hat sozusagen Nachbarfelder und man kann sich dann bewegen mit diesen Regeln, die sozusagen Algorithmen sind, die eigentlich nur Adressen sozusagen verschieben und dann mit anderen Wertigkeiten umsetzen. Und das ist ja schon lange bevor der Rechner ist, wird das Schachspiel herangezogen, auch um sozusagen Rechnen zu erklären, um sozusagen Denken, eine bestimmte Form von Denken zu erklären, die innerhalb dieses Rasters funktioniert. Während strategisches Denken im tatsächlichen militärischen Bereich eben mit dieser ganzen tatsächlichen Komplexität immer zu tun hat, den Tausenden von Kontingenzen, hat man sich immer auf das Schachspiel gebeugt, weil es dort diese Kontingenz scheinbar nicht gibt, aber eine andere Form von Komplexität trotzdem entstehen kann und man eine Denkoperation ausführen kann, die sich genau auf diese distinkten Positionen beziehen, auf diese algorithmischen Funktionen der Bewegungsfähigkeit dieser Figuren und so weiter. Und tatsächlich gibt es eine enge Geschichte der Entwicklung des Computers, so wie wir ihn dann eben jetzt heute vor uns haben, eine enge Geschichte, die verwoben ist mit dem Schachspiel. Eine Szene, die ich dazu sozusagen gefunden habe, die ich kurz aufrufen möchte, ist der Text von Joseph Carl Licklider, Man-Computer-Symbiosis von 1960. Das ist ein klassisch-kanonischer Text ist für die moderne Computerentwicklung. Und da hat er 1960 zwei Hauptziele formuliert für das, was die weitere Entwicklung des Computers sein sollte. Und zwar sind diese zwei Hauptziele, das erste, der Computer soll nach Licklider die Entwicklung formalisierten Denkens unterstützen, so wie es bereits möglich ist 1960 für die Lösung von formalisierten Problemen. Und zweitens soll der Computer dahingehend entwickelt werden, zu ermöglichen, dass Menschen und Rechner im Bereich der Entscheidungsfindung, Licklider sagt Decision-Making, und bei der Kontrolle komplexer Situationen, Complex Situations, kooperieren können, ohne auf die sozusagen unflexible und im Ablauf prädeterminierte Ebene der Programme jetzt angewiesen zu sein. Also das Programm soll nicht nur, also es kann sozusagen keine Entscheidungsfindung haben, wenn es einfach nur die vorgeschriebenen Algorithmen ausführt. Der Computer soll dahingehend erweitert werden, dass es möglich ist, ihn tatsächlich zum Decision-Making auch machen zu können. Diese Perspektiven von Licklider sind deswegen interessant, weil Licklider eben mit der Entwicklung der modernen Interaktionskonzepte für Computer als Person eng verbunden ist und auch einer der Gründerfiguren der künstlichen Intelligenz, des künstlichen Intelligenzprojekts gewesen war. Also der hat im SAGE-Programm gearbeitet, eben in den Staaten, wo die automatisierte Luftabwehr der Amerikaner entwickelt worden ist, also mit der Air Force, diese ganzen Geschichten mit den Radarbildschirmen. Da war er stark involviert und ist dann 1950 zum MIT gewechselt, wo er eben mit anderen Leuten da zusammengearbeitet hat und war danach bei dem DARPA-Projekt auch involviert in die Entwicklung eben der Grundlagen der Internettechnologie. Und diese zwei Ziele da, die ich jetzt genannt habe, die Licklider 1960 formuliert, verweisen aber, also einerseits ganz klar auf so ein Projekt der KI-Forschung, der Computer soll irgendwie formalisiertes Denken können, was immer dann diese Art von Denken meint. Meine Vermutung wäre aber, dass sie sozusagen verwandt ist, diese Idee des formalisierten Denkens, mit dem, was eben man tut, wenn man Schach spielt. Dass das sozusagen
und das Modell Mathematik
dahinter steht. Und über diese KI-Forschung hinaus aber werfen, glaube ich, diese Ziele auch ein bestimmtes Licht auf die Computergeschichte und ihre eben Affinität zu sowas wie dem Strategiespiel. Weil der Computer eben als nicht nur zur Lösung formalisierte Probleme, sondern eben als auch Agent der Entwicklung von einem formalisierten Denken aufgerufen wird. Licklider verweist dann auf drei relevante Punkte in seinem Text, die den Rechner, den er eben da projiziert, umschreiben sollen. Und diese Punkte sind Problem Solving, Chess Playing und Pattern Recognition Programs. Also Problemlösen, Schachspielen und Mustererkennung. Und die Idee wäre eben dann weiter auf dieser Linie mit dem Schach, dass das Strategiespiel Schach da auf keinen Fall zufällig in dieser Liste auftaucht, sondern ist ja dann auch geworden zu so einer Art heiligen Gral der frühen KI-Forschung. Das war sozusagen der Knackpunkt, der Beweis, künstliche Intelligenz hat man dann, wenn man ein künstliches Schachprogramm hat, was so gut spielt wie ein Mensch oder eben besser. Und erfolgreiches Schachspielen ist da auch die zugrunde liegende Idee, würde eben Problemlösen und Mustererkennung voraussetzen und eben auch die Entscheidungsmacht des Computers. Der Computer müsste entscheiden können. Das heißt, man hat gedacht, wenn man ihm Schachspielen beibringen kann, dann kann man ihm eben auch formalisiertes Denken beibringen. Claude Shannon, eine andere wichtige Figur der Computergeschichte, hat 1950 einen Artikel veröffentlicht, in dem er sich auch ausschließlich mit der Problematik der Schachspielprogrammierung beschäftigt hat und umreißt dann Zielsetzungen, die Schach als sozusagen Modelllösung für weitere Verwendung des Computers öffnen würde und nennt dann sozusagen verschiedene Maschinen. Er nennt das Maschinen, aber gemeint sind wohl spezialisierte Rechneranwendungen, die er glaubt, aus Schach sozusagen als Grundlagenanwendung heraus entwickeln zu können. Das sind, ich nenne es nicht alle 8 Maschinen, aber die letzten 3 Maschinen, die er da nennt, sind Machines for Making Strategic Decisions in Simplified Military Operations, Machines Capable of Orchestrating a Melody und Machines Capable of Logical Deduction. Machines of this general type, schreibt Shannon, are an extension over the ordinary use of numerical computers in several ways. First, the entities dealt with are not primarily numbers, but rather chess positions, circuits, mathematical expressions, words, etc. Second, the proper procedure involves general principles, something of the nature of judgment, and considerable trial and error, rather than a strict, unalterable computing process. Finally, the solutions of these problems are not merely right or wrong, but have a continuous range of quality from the best down to the worst. Dieser Titel heißt Programming a Computer for Playing Chess. Und das ist sozusagen auch eine dieser Schnittstellen, die, glaube ich, nicht nur zu dieser KI-Forschung, die ja heute auch nicht mehr ganz so up-to-date ist mit den Konzepten, die sie damals hatte, nicht nur darauf hinweist, sondern eben auch auf diese Idee des Strategiespiels als eine Form von Spiel, die mit diesem formalisierten Denken zusammenhängt und wo dann auch über Interaktionssysteme, sozusagen Mensch und Computer, so zusammengebracht werden, dass der Computer dadurch diese Fähigkeit erhält. Entweder autonom, sozusagen im Idealfall, heiliger Gral, der Computer selbst wird zum Stratege, oder eben als Assistant for Decision Making, wo er sozusagen Entscheidungen vorbereitet, wo er Wertigkeiten aufzeigt, wo er eben nicht mehr nur sozusagen rechnet und kalkuliert, sondern eben eine höhere Ebene erreicht, die, wie es da eben heißt, die Nature of Judgment beinhalten soll. Also immer wieder wird der Computer hier adressiert als eine Maschine, der man Problemlösungsfähigkeiten beibringen will. Aus dem Rechnen soll eben mehr werden als bloßes Rechnen, eine Form von Denken soll daraus werden. Oder zumindest eine Form des Denkens, die über das Spiel dann operationalisierbar, also komputierbar erscheint. Also hier das Schachspiel, aber eben vielleicht auch weitergehend andere Strategiespiele. Du hattest ja auch darauf hingewiesen. Es wäre irgendwie wie Schach. Wir müssen jetzt nochmal, was es nicht genau weiter ausführt, in welcher Beziehung es wie Schach ist. Ob es sozusagen nur die Herausforderung des Spielers ist, weil er von einer ähnlich komplexen Sache ist, oder ob er vielleicht auch noch mehr mitschwingt. Bei Licklider und Shannon, da spielt schon mit, dass über das Spiel, wenn man das lösen könnte, dass der Computer Schach spielt, komputierbar würde, was eigentlich kalkulierendes Planen und Entscheiden ist. Also bei Licklider eben Problem Solving und Decision Making, bei Shannon Chess Positions und Something of the Nature of Judgment. Bei Shannon wird ganz deutlich, dass Schach nicht nur, jetzt, weil man daraus andere Maschinen vielleicht ableiten könnte, interessant ist, sondern weil es auch eben von der kulturellen Wertigkeit vielleicht eben noch mehr als von seiner tatsächlichen Spielform mit der Vorstellung von Rationalität verknüpft ist. Eine Rationalität, die den Zufall eigentlich ausschließt. Er schreibt in Chess, there is no chance element, apart from the original choice of which players has the first move. Also der einzige Zufall wäre, ob weiß oder schwarz beginnt. A strategy for chess may be described as a process for choosing a move in any given position. Mit diesem letzten Satz bezieht er sich direkt auf von Neumann und Morgenstern, die eben in ihrer mathematischen Spieltheorie auch eine Definition von Strategie gegeben haben, die so eine aber die eigentlich gegenüber dem, was Licklider propagiert, einen Schritt eigentlich wieder zurück ist, weil sie davon ausgeht, die Strategie würde darin bestehen, alle Züge komputieren zu können. Und damit muss dann sozusagen gar keine Entscheidung mehr getroffen werden. das, was eigentlich Lichtleiter wollte. Decision-Making findet da nicht mehr statt, sondern es wird einfach durchkalkuliert und dann hat man das Ergebnis, welches der beste Zug ist. Also das ist sozusagen eine dieser Szenen, diese Verbindung des Schachspiels und was da passiert, wo sich, glaube ich, so zwei verschiedene Formen der Tradition von Rationalität verknüpfen und verknüpft werden sollen auch. Also dass das 1960 noch so ein Problem ist, scheint mir darauf hinzuweisen, dass es eben nicht zu dem Computer als rechnender Maschine, wie er schon eben vorher dann theoretisch beschrieben war und ja auch schon funktional umgesetzt worden ist, passt. Das ist sozusagen was, das muss man ihm beibringen, da muss dran gearbeitet werden. Das gehört sozusagen mit zu dem Projekt der Entwicklung des Computers hinzu, diese strategische Fähigkeit ihm einzupflanzen. Es gibt eine andere Linie, wo ich denke, dass man es auch verbinden könnte. Das ist das, worauf Piers irgendwie in seiner Geschichte des Computers sehr stark abweist. Das ist die Verbindung von Computer und sowas wie Operations Research, vor allem eben aus der Kriegsführung, wo es nicht direkt darum geht, dass der Computer sozusagen strategisch denken lernen soll, wo er aber sozusagen zur Entlastung von stupiden Rechenarbeiten herangezogen wird. Das ist aber, glaube ich, eine andere Form. Da wird sozusagen auch in ein bestehendes strategisches Dispositiv irgendwie integriert, der Computer, aber nicht jetzt als sozusagen eine Form von Agency, sondern eben als Assistent, um die Entscheidungen treffen, dann aber sozusagen trotzdem immer andere. Zu einer eigenen Wissenschaft ist Operations Researcher während des Zweiten Weltkriegs geworden, um alle möglichen Fragen der Kriegsführung quantifizierbar und berechenbar werden zu lassen. Also zum Beispiel zur mathematischen Modellierung von Luftangriffen und ihren Auswirkungen oder U-Boot-Reichweiten etc. Piers schreibt dazu in seiner Arbeit, Zitat, die Kopplung von Operations Research und freiem oder strengem Kriegsspiel in verschiedensten Maßstäben, von ökonomischer Spiel- und zellulärer Automatentheorie unter dem Primat des neuen Mediums Computer, mögen vielleicht eine erste Phase bezeichnen. Visualisierungsprobleme, objektorientierte Programmierung, da kamen wir ja gestern drauf, und die Integration von politischen, militärischen und ökonomischen Spielen, eine zweite. Agentenkonzepte und die Erweiterung der von Neumannschen Spieltheorie, vielleicht eine dritte. Zitat Ende. Ich glaube, mit diesem Zitat, wenn man das liest, diese drei Phasen, wird deutlich, dass auch Piers eigentlich der Ansicht ist, dass sozusagen diese Operations Research eigentlich nur eine Fußnote dabei ist, weil auf dieser Ebene tatsächlich noch nicht viel passiert. Und das baut eben auf dem Kriegsspiel als einen Versuch, bestimmte Dinge in der Kriegsführung zu optimieren, aber nicht auf dieser Verkopplung oder dieser höheren Stufe, wo tatsächlich User Interfaces hinzukommen. Das passiert dann eben erst, wenn man bestimmte Visualisierungsprobleme in den Blick nimmt, wenn objektorientierte Programmierung hinzukommt. Und auf dieser Stufe hat man dann eben auch erst diese Integration von Strategiespielen, die, glaube ich, heute die gängige ist, dass Strategiespiele auf dem Computer diese politischen und militärischen und ökonomischen Aspekte auf eine bestimmte Art integrieren und zu einer neuen Form bringen. Und diese letzte Stufe mit den Agentenkonzepten, darauf, du hast ja auch viel auf den Begriff des Agenten hingewiesen, die kommt dann vielleicht eben dann tatsächlich darauf nochmal oben drauf. Also man hat diese ökonomische, militärisch-politische Gemengelage und versucht, den Computer über Visualisierung und objektorientierte Programmierung aufzurüsten und dann auf dieser Ebene setzen dann nochmal diese Agentenkonzepte auf. Das heißt aber, das wäre mein Fazit dazu, man kann über so eine Projektgeschichte vielleicht der Computer bestimmt zeigen, dass das von Anfang an mit an die Maschine herangetragen worden ist. Aber die Maschine selbst jetzt in diesem Turingschen Sinne ist gegenüber Strategie blind. Und erst auf sozusagen einer viel höheren Ebene, wo sowas dann hinzukommt, dass wir den modernen Computer dann mit dem Computer vor uns haben, objektorientierte Programmierung, Visualisierung, die sowas wie Karte und Territorium möglich machen, Topografien von Netzwerken und die Einbindung von Datenbanken in diese Spiele. Erst auf dieser Ebene, glaube ich, setzt das überhaupt erst an, dass wir in dem Sinne, wie wir das heute haben, von diesen Strategiespielen sprechen können.
Gut, das wäre. Die zweite sozusagen nicht wirklich kommensurable Idee, über die Medialität nachzudenken, ist das, was ich sozusagen schon in der Einführung als unseren ersten Schritt damals vorgestellt habe, nämlich zu sagen, dass wir das Strategische selbst als eine diskursive Formation begreifen, vielleicht sogar als Dispositiv, als eine bestimmte Konstellation eines Wissens. Ja? Und die Frage eben, die ist, wie medialisiert sich diese Disposition? Und das wäre, wenn man zumindest in der Diskursanalyse sagt oder in der kritischen Diskursanalyse, der ich ab und an mal anhänge, ist das eben eine Frage auch zu sagen, wie materialisiert es. Ja? Also es gibt eine bestimmte Wissenskonstellation, die dynamisch ist, die sozusagen auch historisch flexibel ist und die sich aber immer wieder materialisiert und in bestimmte Kreisläufe eintritt. Und diese Materialisierungen wären dann der Moment, den man sozusagen auf Medialität befragen kann. Also sozusagen in einem sehr schlichten Bild, wo sich sozusagen ein fluides Wissen in einer Symbolisierung, in einer Niederlegung, in einer Architektur, einem System, wie auch immer, manifest macht, wäre dann eben sozusagen von der Medialisierung zu sprechen. Und das, sozusagen dieses Bild, was man im Grunde genommen dafür verwenden kann, ist eben das, was bei Jürgen Link als dieses Wechselspiel von Spezialdiskurs und Interdiskurs auftaucht, als Kreislauf. Also die Idee wäre eben zu sagen, dass aus dem Elementardiskurs, dem Common Sense, wie immer man dieses Kind nun nennen will, also diesem Regelungsvorrat, dem Wissensvorrat einer gesamten Gesellschaft, sich sozusagen bestimmtes Wissen in Form dieser Spezialdiskurse ausstülpt. Ja, also das strategische Wissen wäre dann zunächst mal zwar präsent in einer Gesellschaft, als sozusagen stabiles, dispositives, epistemisches, wie auch immer zu nennendes Formation, die sich dann aber natürlich materialisiert, zum Beispiel in Form eines Strategiespiels. Ja? Sei es nun tatsächlich so ein Operational Research Ding, ein Unternehmensplanspiel, StarCraft, was auch immer, ein Handyspiel, was immer das sein kann. Das kann aber natürlich auch sozusagen, da es eine sehr komplexe Wissensformation ist, auch eine Art der Ökonomie sein oder eine Art, sein Liebesleben zu organisieren oder sowas. Ja? Also ich glaube, der Begriff des strategischen Denkens ist einfach eine Rationalitätsform, eine spezifische Rationalitätsform, die sich in Gesellschaften immer wieder neu verhandelt. Und diese Verhandlung würde eben durch solche punktuelle Manifestwerdungen sich beschreiben lassen. Und da wäre es eben zunächst mal, glaube ich, der Spezialdiskurs, der da wichtig ist. Also das ist bei Link sozusagen die Kategorie eines spezialisierten Wissens einer ausdifferenzierten Gesellschaft, ja, die also bestimmte Wissensformen auch in Expertensprachen übersetzt oder eben auch materiell werden lässt. Sozusagen ein Wissen, das nur von einer kleinen Gruppe geteilt wird, das einer sehr spezifischen und sehr eindeutigen Sprachform gehorcht, das also sozusagen sich eben sehr stark von dem eigentlichen Elementardiskurs auch sofort verändert. Ja? Also eben so die Sprache der Wissenschaft, der Biologie oder der Ökonomie, des militärischen Denkens. Ja? Und das wäre eben der Ort, wo sich dieses Wissen erstmal manifest macht, aber natürlich auch latent unverständlich macht gegenüber der Gesellschaft, in der dieses Wissen eingebettet ist. Und dann setzen eben diese Vermittlungsverfahren ein, die sozusagen das spezialdiskursive Wissen zu einem Interdiskurs überformen, also eben genau einem breiten Wissen, wo sozusagen das Wissen, von außen sieht das dann immer aus wie eine Profanisierung oder eine Übersetzung, aber im Grunde genommen ist es nur eine Veränderung dieses Wissens. Also sozusagen eine Anreicherung mit anderen diskursiven Systemen, eine Übersetzung in andere Sprachen, eine Öffnung zum Beispiel zur Konnotierbarkeit hin, also mehrdeutig werden von Wissen. Und dieses Wissen fließt dann natürlich wieder zurück in den Grundbestand des Wissens, also den elementaren Diskurs, den Common Sense. Und ich glaube, dass der ganz spannende Koppelungsort eben genau das Spiel ist. Als eine von vielen möglichen solcher interspezialdiskursiven Koppelungsorte, um jetzt also in diesem Neusprech von Link drin zu bleiben, wo halt sozusagen diese Übersetzungsarbeit tatsächlich geleistet wird. Ja? Und ich glaube, das Spannende an solchen Orten ist natürlich einerseits, dass sowas wie Autorenschaft da in den Hintergrund tritt, weil das ist das Wichtigste für diese Übersetzungsarbeit, dass es eben genau nicht sozusagen zu einem Subjektwissen werden darf, sondern dass es irgendwie das, also von dem, sozusagen sehr profan gesprochen, von dem Wissen des Wissenschaftlers zu einem breiten Wissen werden muss. Diese Übersetzungsarbeit ist traditionelle Medienaufgabe. Also jetzt wirklich auch klassisch sozusagen im staatsvertraglichen Sinne der Bildungsarbeit oder sowas. Ja, dass daraus generiert sich die Idee des Mediums, des technischen Massenmediums. Ich glaube aber, dass daraus sich natürlich auch die Idee der Sprachlichkeit an sich generiert, also die Übersetzung. Und vor allem das Intersubjektivwerden in dem Sinne, als ein Wissen nicht mehr als Subjektwissen begriffen wird, sondern als Breitenwissen. Und ich glaube, dass sowohl das Feld des Strategischen an sich, also dieses spezifischen Rationalitätstypus, mit so einem Modell beschrieben werden kann, sehr reduktiv, das ist mir auch klar, als auch eben sozusagen spezifischere Wissensformationen, die sich an dieses Strategische anlagern. Also ich glaube, dass das Strategische, das Größere, die größere Formation ist als zum Beispiel das Ökonomische oder das Militärische oder das Wissen über aussterbende Tierarten oder das Wissen über Aliens oder sowas. Ja? Ich glaube, dass sich das sozusagen hier alles undifferenzierbar ineinander koppelt, dass also sozusagen über so einen Kreislauf von Wissensformationen und ihrer Materiellwerdung und ihrer Auflösung der Materialität, also wenn Sie in den Elementardiskurs hinabsinken, sind sie natürlich nicht mehr materiell, sondern wieder im Fluss, dass wir diesen Kreislauf haben, relativ viele parallel laufende Stränge von Wissensformationen beschrieben werden können, die wir eben an diesem herausgehobenen Ort des Spiels, des Mediums beschreiben können. Also dass eben zum Beispiel das strategische Wissen unserer Tage, das ist jetzt mehr eine Ad-hoc-Behauptung, sehr stark an ökonomisches Wissen gekoppelt ist. Wir begreifen Strategie als handlungsrationales Wissen von Ökonomien im weitesten Sinne. Dass es aber sicherlich in der historischen Rückschau auch sicherlich Phasen gibt, wo wir Strategie und militärisches Wissen oder Konfliktwissen, damals mal etwas offener, sehr viel stärker miteinander verkoppeln. Wo also strategisches Wissen ein Wissen über Politik ist im weitesten Sinne. Ja? Und da würde ich halt schon sagen, das ist eigentlich das Spannende jetzt auch in der sozusagen archäologischen oder historischen Rückschau, zu sagen, wie variabel sind eigentlich auch diese Koppelungen? Was interagiert an diesem Kopplungsort an unterschiedlichen Typen von Wissen miteinander? Das ist natürlich, wie üblich bei solchen diskurstheoretischen Projekten, eines, das sich als theoretische Konzeptualisierung ganz hervorragend liest, was sich aber in der tatsächlichen analytischen Ausarbeitung natürlich immer nur defizitär darstellen kann. Ja? Also wenn ich den Gegenstandsbereich heute untersuche, stehe ich vor dem alten Foucault'schen Problem, dass ich das Unsagbare meiner Gesellschaft gar nicht in den Griff bekomme, weil ich es nicht kenne. Das heißt, ich kann sozusagen über die aktuellen Diskurstypen nicht sagen, da ich in ihnen gefangen bin. Ja? Ich bin selber Teil aller dieser Elemente, ich bin mein eigener Spezialdiskurs und ich trage Elementardiskurse. Also was kann ich tun? Das ist die Aporie eigentlich des Diskurstheoretikers. Und in der historischen Rückschau fehlt mir dann aber eben, je weiter ich zurückgehe, natürlich auch sozusagen das Gesamtarchiv dieser Formationen, um irgendwie sinnvoll auseinanderdröseln zu können, was da eigentlich miteinander sich verwebt. Insofern bleibt das immer nur ein spekulatives Tasten im Bedeutungssumpf unserer Kultur, das aber zumindest zulässt vielleicht zu sagen, dass wir diesen Koppelungsort des Spiels als einen solchen erkennen können und sagen, die Medialität, die da auftritt, ist insofern schon mal mehr als nur ein Spiel oder es ist mehr als ein Medienformat oder mehr als nur irgendwie teilautonome Einheiten durch die Gegend zu schubsen oder sowas, sondern im Grunde genommen ist es eben ein Ort, wo ich mich mit meiner Kultur auseinandersetze, weil sie da manifest wird. Und aber eben, glaube ich, hat je Spiel oder Genre oder wie auch immer mit spezifischen, also manche Dinge sind halt herausgehobener als andere. Das wäre jetzt mal so in allerkürzester Form der Gedanke, der mir dazu eingefallen ist.
Was soll ich dazu sagen? Genau, eine Sache ist sozusagen, ich lasse es gut verstehen und jetzt versuche ich das mal da so ein bisschen einzuordnen. Eine Fragestellung, die ist natürlich seit Beginn des Projekts verfolgt. Verfolgt hat, ist natürlich die Frage nach der Handlung. Bei diesem diskursanalytischen Modell sind natürlich sozusagen Vergegenständlichungen im Sinne jetzt von Siegfried Jäger vor allen Dingen ja erstmal tatsächlich sowas wie Texte, Fotos, Bilder, Ikonografien oder ähnliches mehr. Und Jäger selber schlägt dann ja durchaus in Anlehnung an Foucault schon vor, dass im Grunde man diese Diskursanalyse ausbauen müsste zu einer Dispositivanalyse, weil eben zusätzlich diesen diskursiven Praxen, die jetzt eben Wissen schaffen, eigentlich auch die nicht-diskursiven Praxen gehören, die dieses Wissen jetzt sozusagen ausführen und durch diese Ausführung natürlich aber auch auf eine bestimmte Art manifestieren. Und leider hört das Buch an der Stelle auf. Und es gibt jetzt keine elaborierte Methode der Dispositivanalyse. Aber an der Stelle sozusagen fehlt tatsächlich irgendwas. Und Hartmut Winkler war im Laufe dieses Projekts ja auch zweimal hier. und hat sich eben auch dieser Frage nach dem Handlungsbegriff in dem subjektbildischen Spiel angenommen. Und in einem älteren Text macht er sich sogar ganz unabhängig vom Spiel sehr stark für diesen Begriff der Handlung und schreibt eben, nicht die Texte und Dokumente, sondern die Praxen sind zum hauptsächlichen Träger der Kunst geworden. Die Macht hat einen Modus der Einschreibung gefunden, den die Subjekte endgültig nicht mehr abschütteln können. In ihren Praxen exekutieren sie, was vielleicht einmal Diskurs war, was nun aber in schlichter Weise Praxis ist und Praxen und in Praxen sich reproduzieren. Mit dem Effekt, dass die Macht sich damit in der Oberfläche der Gesellschaft zurückziehen kann und sich heimtückisch, dies ist die Schlusspointe Foucaults, so ganz gewandte Emanzipation kleidet. Und den einzigen sozusagen Ausweg zur Dissidenz, den Winkler jetzt noch sieht, ist sozusagen nicht zu handeln, sich vor den Fernseher zu setzen und einfach durchzusetzen. Und das ist natürlich tatsächlich Grund genug, melancholisch zu werden. Das ist ja keine Perspektive. Also sozusagen wichtig, sozusagen hier an der Stelle einfach nochmal diese Betonung, die Winkler jetzt auch eben auf Handlungen als Träger von Code legt. Weil das ist tatsächlich ja auch... wenn man jetzt sozusagen diesen heuristischen Ansatz, den Markus gestern aufgezeigt hat, noch nimmt und wirklich jetzt nicht versucht zu überlegen, um sozusagen jetzt die spezifisch strategischen Handlungen zu definieren, erstmal sozusagen zu definieren, was sind mediale Handlungen, was sind Handlungen und genau sozusagen dieses Problem vom Medium wieder aufziehen lassen, sondern erstmal sagt, was stellt man fest, dann sozusagen hat Markus ja schon festgestellt, es gibt Computerspiele. Ich würde sozusagen jetzt sogar noch einen Satz weitergehen und sagen, Computerspiele ermöglichen Handlungen. Wie auch immer sozusagen diese Handlungen aussehen, da hat man natürlich auch so eine implizierte Definition, was Handlungen sind, die man eben diskutieren muss. Und an diesen Handlungen, finde ich, zeigt sich zwar eben auch tatsächlich, dass man bei der Analyse von Spielen tatsächlich eben sich diesen Handlungsbegriff nicht verschließen kann. Und Winkler sozusagen macht sich dann auch sehr stark dafür, diesen Begriff Interaktivität einfach komplett zu streichen. Also sozusagen diese Interaktivität sehr stark Fokus eben auf dieses Inter, dieses Dazwischen lenkt und das aber so gleichzeitig so eine Black Box anlegt, die letztlich den zweiten Part, nämlich Aktivität, komplett offen lässt, ohne das weiter auszuführen. Und eine Möglichkeit sozusagen eben in diesem Modell, sich jetzt sozusagen dem Handlungsbegriff zu nähern, wäre eben tatsächlich zu versuchen, zu müssen ansetzen, die aus der Diskursanalyse jetzt eben eine Dispositivanalyse zu machen und die Handlung eben auch als Träger von Code zu verstehen. So. Wie genau man das macht, habe ich jetzt auch noch nicht rausgefunden, aber von der Richtung her wäre das jetzt vielleicht eine Möglichkeit. Und eine Sache, die sich da pragmatisch stellt, nur vielleicht als kleiner Diskurs, ist natürlich tatsächlich sozusagen ähnlich letztlich wie bei gesprochener Sprache, bräuchte ich, um das diskursanalytisch zu analysieren, ja überhaupt erstmal eine Möglichkeit, das persistent zu machen, also diese Handlung festzuhalten und in irgendeiner Form niederzuschreiben. Was Winkler eben vorschlägt, ist sozusagen, sich diese verschiedenen Handlungen als Handlungsketten vorzustellen, also als Aneinanderreihung von Einzelaktionen und dann eben sich diese Ketten anzuschauen. Und eine Sache sozusagen, die man in diesen Ketten eben beispielsweise sehen kann, ist eben genau die Frage nach Komplexität. Selbst wenn man sich jetzt relativ einfache, schlichte Sachen anschaut, wie zum Beispiel, ich gehe zum Bäcker und kaufe ein Brötchen. Wenn man das versuchen würde, also man hat da zwei Möglichkeiten, man kann es natürlich wirklich jetzt spezifisch, als spezifische Situation bei einer konkreten Person einfach niederschreiben, was die Person gemacht hat. Man könnte natürlich auch versuchen, das im Sinne von so einem Modell als, sag ich mal, so einen allgemeinen Einkaufsprozess beim Bäcker niederzuschreiben, verschiedene Varianten. Und was man aber relativ schnell sieht, ist, dass tatsächlich diese Handlungsketten sehr schnell, sehr lang, sehr komplex wird. Und ich habe das nochmal einmal jetzt durchexerziert für das Bauen eines Hauses, also wirklich so Grundstück kaufen, Architekt suchen und dann ein Haus bauen. Das ist sehr lang geworden. Und sehr
ist das Haus schön?
Das wird dann nicht untersucht. Was man aber eben tatsächlich merkt, ist, dass es dann so einen Widerspruch gibt zwischen dem, was die sozusagen, was gesellschaftlich eben suggeriert wird, nämlich sozusagen die Gesellschaft mich eben durch diese Diskurse konstituiert als handlungsmächtiges Subjekt, das schaffen, entscheiden und eben handeln soll. Und wenn ich aber jetzt anfange, so ein Haus zu bauen, habe ich ganz viele Momente, wo ich überhaupt nicht wirkungsmächtig oder Subjekt bin, weil da gibt es eine Baubehörde und die muss sozusagen mir eine Baugenehmigung erteilen, da gibt es sozusagen einen Architekten, der muss sozusagen diesen Plan überhaupt erstmal malen und sozusagen das Einzige, was mir so übrig bleibt, ist sozusagen diesen Wunsch zu äußern, dass ich möchte doch gerne ein Haus. Und dann entsteht sozusagen so eine Maschinerie aus verschiedenen Sachen, die man nur sehr schwer nachvollziehen und noch schwerer beeinflussen kann. Und da geht eben tatsächlich die Subjekthaftigkeit verloren. Und eine von den Ideen, die Winkler eben dann auch einbringt über diese Handlungsketten, ist zu sagen, dass das Computerspiel an dieser Stelle eben diese Idee sozusagen aufnimmt, wieder auffühlt, aber natürlich in einer spezifischen Form, die es mir tatsächlich erlaubt, wirkungsmächtig zu sein. Bei SimCity kann ich sozusagen eben klicken, das Haus bauen und da gibt es keine Baubehörde, die es sozusagen untersagt. Weil, dann noch ein kleiner Einwand, muss man natürlich auch gucken, ich glaube schon, dass es im Spiel die Möglichkeit gibt, sozusagen diese Objekthaftigkeit zu erfahren, wenn ich zum Beispiel schlechte Spiele habe, die einfach schlecht gemacht sind, wo ich sozusagen sage, aus der Spiellogik würde ich genau an dieser Stelle jetzt ein Haus bauen. Wenn ich da klicke, sagt das Spiel aber, hier ist keine Möglichkeit, das Haus zu setzen. Und da habe ich tatsächlich, bin ich nicht am wirkungsmächtigen Sinn, dass ich sage, ich klicke und es passiert, sondern ich klicke, ich will es, aber sozusagen es gibt eine andere Instanz, die es trotzdem nicht zulässt. Und ich glaube, das ist eben auch ein Teil von, weil wir heute schon so viel über erfolgreiche Spiele gesprochen haben, von erfolgreichen Spielen, dass sie eben so einen Handlungsraum schaffen, der so eine Illusion sozusagen von Wirkungsmächtigkeit etabliert, dadurch, dass er sozusagen bestimmte Handlungsoptionen einfach näher legt, sozusagen als andere und ich in diesem Grad bleibe. Genau, jetzt müssen wir ganz kurz gucken. Genau, das sozusagen passt auch ganz gut zu einer Geschichte, wie wir ja gestern Abend auch ganz lange diskutiert haben, nämlich die Frage zum Beispiel, wie viel Arbeit steckt jetzt in World of Warcraft? Und es gibt, denke ich, durchaus noch völlig berechtigt Spiele, die so eine, diese romantische Spiele, die vertreten und tatsächlich dann Spiel als Freiraum, als konsequenzloses Ausprobieren, als Losgelöstheit oder auch einfach sozusagen Fluchtort oder ähnliches beschrieben wird. Aber sowas wie World of Warcraft merkt natürlich aber sehr stark, dass irgendwie die Diskurse, die sich da koppeln, halt auch im Spiel so eine Arbeitsethik reinbringen. Und Arbeit natürlich zumindest in einer modernen Gesellschaft jetzt ein sehr dominanter Handlungstyp ist. Und ich denke, wenn man jetzt aber tatsächlich das auf diese diskursanalytische Ebene, auf Handlung runterbricht, dann kann man eben tatsächlich auch hingehen und Handlung in World of Warcraft spezifisch analysieren und nicht einfach nur im Kontext von Spiel. Weil nicht jede Handlung, die im Spiel stattfindet, also nur eine Handlung im Spiel stattfindet, kann sie ja trotzdem Arbeit sein. Also, und das wäre sozusagen so eine Stoßrichtung, die man vielleicht noch aufnehmen könnte, tatsächlich eben diese Diskursanalyse, die ja letztlich erstmal vergegenständlich im Sinne von Texten, Videos, Ikonografien untersucht, nochmal spezifisch auf Handlungen anzusetzen hat. Und Winkler hat das eben schon gemacht und dann zumindest diese Handlungsketten und sozusagen dieses Aufgreifen des bürgerlichen Subjekts verdeutlicht. Und ich könnte mir aber vorstellen, dass auch noch sehr viel mehr drinsteckt. Und wir haben jetzt ja noch genau die Abschlussdiskussion, weil weiter komme ich an diesem Punkt auch nicht. Jägers Buch hört da auch auf. Außer der Maßgabe, dass man das vielleicht untersuchen sollte. Ich könnte mir halt vorstellen, dass dieses Betrachten von Handlungsketten ganz produktiv sein könnte, weil man da einfach jetzt spezifisch eben Sachen dran feststellen kann. Und da gehören ja eine ganze Menge Eigenschaften dazu. Also Handlungen können sozusagen intentional sein, nicht intentional, langwierig, kurz. Sie können konsequenzlos sein oder nicht konsequenzlos sein. Und eine Reihe Texte, die ich jetzt in der Recherche gesehen habe, wird halt eher versucht, praktisch zu sagen, alle Handlungen im Spiel sind zum Beispiel konsequenzlos. Und das gilt ja für bestimmte Spiele auch, aber eben nicht für alle. Weil wenn ich in World of Warcraft meinem Kumpel aus dem Raid oder sonst was Schwert wegnehme, dann bleibt das nicht ohne Konsequenzen. Und da könnte man eben vielleicht eher gucken, dass man spezifisch auf diese Handlungsebene sich anschaut und dann vielleicht sozusagen daraus heuristisch eben zu entwickeln, wenn ich jetzt verschiedene Handlungen habe, was ist zum Beispiel das strategische Moment daran, in welchen Eigenschaften äußert sich das? Und dann gibt es vielleicht jetzt nicht sozusagen ein Spiel und alle Handlungen im Spiel haben folgende 10 Eigenschaften, sondern es gibt da sicherlich dann eher so ein Kontinuum an Zwischenstufen. Genau, das wäre vielleicht einfach so der Zwischenstand aus dem Projekt zu diesem Thema Handlung.